Deutschlandfunk. Forschung aktuell. Und da geht es heute um die Suche nach dem 9. Planeten in unserem Sonnensystem. Und damit ist nicht der ehemals 9. Planet Pluto gemeint. Außerdem, ein Blick in die Geschichte offenbart Zusammenhänge zwischen Bürgerkriegen und wirtschaftlicher Ungleichheit in einem Land. Ob sich Parallelen zu den aktuellen Protesten in den USA ziehen lassen, dazu gleich mehr. Am Mikrofon begrüßt Sie heute Claudia Neumeier. Hallo. Pflanzen blühen früher im Jahr und sie verblühen später. Denn der Klimawandel sorgt mit steigenden Temperaturen dafür, dass sich ihre Vegetationsperiode verlängert. Dieser Trend ist in großen Städten noch stärker ausgeprägt als auf dem Land. Denn wegen dichter Bebauung heizen sich Städte zusätzlich auf. Wie viel länger die Saison für Stadtbäume auf der Nordhalbkugel inzwischen geworden ist, das zeigt eine neue Studie in der Fachzeitschrift Nature Cities. Und sie rückt einen weiteren Faktor ins Licht. Im wahrsten Sinne des Wortes, denn auch künstliche Beleuchtung spielt eine Rolle. Volker Mrasek berichtet.
In Städten ist die Vegetationsperiode für Laubbäume und andere Pflanzen heute mehr als 3 Wochen länger als auf dem Land. Im Frühling beginnt sie im Schnitt 13 Tage früher, im Herbst endet sie 11 Tage später. Das sind Durchschnittswerte für fast 430 Großstädte auf der ganzen Nordhalbkugel, die in der neuen Studie betrachtet wurden, darunter auch 17 deutsche. Grund sei aber nicht allein, dass sich Städte stärker aufheizten als ihr Umland, sagt Co-Autor Franz Hölker. Urbane Zentren seien nachts viel stärker erhellt, so der Forscher vom Leibniz-Institut für Gewässerökologie in Berlin. Das künstliche Licht von Häusern, Straßenlaternen und Werbetafeln bringe Stadtpflanzen ebenfalls aus dem Takt.
Sie können es wahrnehmen, da gibt es verschiedene Fotorezeptoren. Und wenn durch Beleuchtung quasi die Tageslänge scheinbar verlängert wird, ist das dann eine Fehlinformation über die Jahreszeit. Und das wird durchaus dann eben von Pflanzenarten falsch interpretiert und die Saison nach vorne verschoben und nach hinten verlängert.
Die Chinesin Lin Meng ist Ökologin an der Vanderbilt University in Nashville in den USA und verblüfft.
We found artificial light. It's more important than temperature.
Wir haben entdeckt, dass das künstliche Licht die Vegetationsperiode in Städten sogar stärker beeinflusst als die Temperatur. Es wirkt viel stärker auf Bäume, als uns vorher klar war.
Die Studie stützt sich auf Satellitenbilder aller untersuchten Großstädte in Nordamerika, Asien und Europa. Auf ihnen lässt sich die Vegetationsentwicklung im Jahresverlauf gut erkennen, genauso wie die Verbreitung der Lichtquellen und die Temperaturen am Erdboden. Lin Meng und ihre Kollegen zogen dabei 10 Kreise um jede Stadt, vom Zentrum in der Mitte über die Vorstädte bis aufs Umland ganz außen. Dabei zeigte sich, die künstliche Beleuchtung nimmt vom Land bis ins Stadtzentrum kontinuierlich zu, die Temperatur aber nicht. Sie macht einen großen Sprung am Stadtrand, steigt dann aber kaum noch. So war es möglich, zwischen den beiden Einflussfaktoren zu unterscheiden in einer statistischen Analyse.
Im Winter haben wir wirklich tiefe Temperaturen, die dann im Frühling stark zunehmen. Für Bäume ist das ein entscheidendes Signal, um ihre Blätter auszutreiben. Am Ende der Saison, im Herbst, ist die abnehmende Tageslänge der Signalgeber, der Bäumen anzeigt, dass sie sich auf den Winter vorbereiten müssen. Dann ist Licht also entscheidend. Und die nächtliche Beleuchtung in Städten bringt den natürlichen Tageslängenrhythmus der Pflanzen durcheinander.
Städte werden nachts immer heller, kostengünstige LEDs boomen und lösen Hochdruck, Dampflampen und Gaslaternen ab. Dadurch verschiebt sich auch das Farbspektrum von gelblich oder warm weiß Richtung blau. Die Stadtflora reagiere darauf aber nicht grundlegend anders, sagt Franz Hölker.
Viele Pflanzen werden wahrnehmen, dass es jetzt blauer ist. Das ist einfach eine ganze Maschinerie an Rezeptoren, die angesprochen werden.
Dass urbane Hitze und nächtliche Beleuchtung die Vegetationszeit so stark verlängern, hat Vorteile. Stadtbäume können dann auch länger im Jahr ihre kühlende Wirkung ausüben. Es gibt aber auch Nachteile. Wenn Pflanzen zu früh blühen, gerät die Bestäubung durch Insekten aus dem Takt. Und wenn Bäume im Herbst ihre Blätter zu spät abwerfen,
dann riskieren sie Frostschäden.
Die Ökologen sehen hier eher die Nachteile. Lin Meng appelliert deshalb an Stadtplaner, umsichtiger mit künstlichem Licht umzugehen und nachts nur das zu beleuchten, was wirklich notwendig ist. Das Problem ist sehr einfach zu lösen. Wir müssen nur das Licht ausschalten.
Volker Mrasek war das. Wer in den vergangenen Tagen die Nachrichten verfolgt hat, hat es bestimmt mitbekommen. Vor allem in Los Angeles, aber auch in anderen Städten der USA gehen tausende Menschen auf die Straßen, um gegen Trumps Asylpolitik und seinen autoritären Regierungsstil zu protestieren. Und am Wochenende erschießt ein Attentäter eine Politikerin und einen Politiker der Demokratischen Partei. In verschiedensten Medien wird spekuliert. Steuern die USA auf einen Bürgerkrieg zu? Eine Antwort darauf hat vielleicht Jörg Barton. Er ist Professor für Wirtschaftsgeschichte an der Uni Tübingen und er hat weltweite Daten aus den vergangenen zwei Jahrhunderten analysiert. Herauskam, steigt die wirtschaftliche Ungleichheit in einem Land, dann erhöht sich auch das Risiko für einen Bürgerkrieg. Ich habe heute vor der Sendung mit ihm gesprochen und meine erste Frage war, basierend auf Ihren Daten, wie hoch ist das aktuelle Risiko, dass in den USA ein Bürgerkrieg ausbricht?
Ja, also wir haben Schätzungen durchgeführt. Insofern ist da natürlich eine gewisse Grauzone. Aber wir kommen zu dem Ergebnis, dass die Wahrscheinlichkeit gestiegen ist von etwa 10% auf derzeit 21%. Was natürlich andersherum auch heißt, dass es eine große Wahrscheinlichkeit, dass es keinen Bürgerkrieg gibt.
In welchem Zeitraum ist diese Wahrscheinlichkeit quasi verdoppelt worden?
In den letzten 30 Jahren haben wir diesen sehr starken Anstieg der Ungleichheit beobachtet.
Und an welchen Faktoren messen Sie jetzt die wirtschaftliche Ungleichheit in einem Land?
Zunächst mal ist das die traditionelle Messung von Einkommensungleichheit, insbesondere für die letzten Jahrzehnte. Darüber hinaus haben wir aber auch Gesundheits- und Ernährungsungleichheit betrachtet. Das ist insbesondere deswegen wichtig, weil man diese Einkommensungleichheit kaum für ärmere Länder vor den 1980er Jahren hat. Sprich, wir benutzen einen Indikator, die Unterschiede der Körpergröße von Menschen als Indikator für Gesundheit und Ernährungsungleichheit und können so eben diese 200 Jahre abdecken. Außerdem betrachten wir auch noch die Ungleichheit des Landbesitzes.
Diese Körpergröße, wie schnell machen sich denn da wirtschaftliche Unterschiede bemerkbar? Ein Mensch braucht ja ein paar Jahre erstmal, um zu wachsen, damit sich solche Unterschiede manifestieren.
Wir haben die Körpergrößen im ersten Lebensjahrzehnt betrachtet, weil das ist der allerwichtigste Einfluss. Darüber hinaus gibt es einen gewissen Einfluss in der Teenagerzeit. Aber der wichtigste ist in dem ersten Lebensjahrzehnt, sprich, wir haben also nur diese Geburtszeiträume nach der Geburt betrachtet und das verglichen mit der Einkommensungleichheit, finden da eine hohe Korrelation und können deswegen diese Unterschiede der Körpergröße als Indikator benutzen.
Und das hat dann auch in den vergangenen 200 Jahren gut geklappt. Also können Sie mal ein paar Beispiele nennen, wo Sie wirklich diesen Zusammenhang gut feststellen konnten?
Also beispielsweise gab es in den USA vor dem Bürgerkrieg 1861 bis 65 einen sehr drastischen Anstieg der Unterschiede von der Körpergröße, der eben tatsächlich, obwohl der Bürgerkrieg selbst ja anhand von speziellen politischen Fragen ausgelöst wurde, war dann doch offenbar in der Gesamtbevölkerung eine relativ hohe Unzufriedenheit zu spüren. Oder im subsaharischen Afrika in den 1970er und 80er Jahren, wo ebenfalls ein Höhepunkt der Bürgerkriegsintensität zu beobachten ist.
Kann man sagen, dass es gewisse Kipppunkte gibt? Also so und so groß muss die Ungleichheit in einem Land werden, damit relativ sicher ein Bürgerkrieg ausbricht?
Naja, ich würde sagen, Gott sei Dank nicht. Also es ist nicht wirklich so mechanisch 1:1, dass ein bestimmtes Quantum oder ein Kipppunkt, wie Sie sagen, erreicht werden muss und dann automatisch ein Bürgerkrieg. Also trotz einer hohen Wahrscheinlichkeit eines Ausbruches kann eine Zivilgesellschaft und die Politik durchaus viele Dinge tun, um den Bürgerkrieg dennoch zu verhindern.
Welche sind das? Kann man da aus den letzten 200 Jahren was lernen?
Also ich denke schon, dass man da auch aus der Geschichte einiges lernen kann. Insbesondere sind es natürlich die Bildungssysteme, die entweder sehr stark elitär geprägt sind, dass eben nur wirklich ein kleiner Teil der Bevölkerung die allerbesten Universitäten besuchen kann und sich deswegen eine kleine Elite reproduziert. Oder dass insbesondere auch die Kultur eines Landes so gestaltet ist, dass die etwas Wohlhabenderen vielleicht nicht unbedingt mit ihrem Reichtum prahlen. Wir sprechen oft von gefühlter Ungleichheit.
Sagt Jörg Barton, Professor für Wirtschaftsgeschichte an der Uni Tübingen. In der Nord- und Ostsee liegen schätzungsweise noch 1,6 Millionen Tonnen alte Munition. Bomben, Granaten, Torpedos, Minen, all das wurde nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs dort versenkt. Diese Munition rottet am Meeresboden vor sich hin und setzt Schadstoffe frei. Eine Konferenz in Kiel beschäftigt sich ab morgen mit dem Problem. Unter anderem wird es dabei auch um ein 100 Millionen Euro schweres Sofortprogramm zur Munitionsbergung in der Ostsee gehen. Thomas Schröder berichtet.
Sie sollte den Endsieg der Nationalsozialisten sichern. Nun rostet sie zu Tausenden auf dem schlammigen Ostseeboden vor sich hin. Die V1, die erste serienmäßige Flugbombe.
Also dieses Objekt, was gerade aus dem Bild gegangen ist, war ja noch in ganz gutem Zustand. Dieses hier ist stark durchgerostet. Also hier unten, das ist die Hülle.
Thorsten Frey, Wissenschaftler am Kieler Helmholtz-Zentrum Geomar, zeigt Videoaufnahmen eines Unterwasserroboters. Auf dem schlammigen Meeresboden liegen die Sprengkörper der V1, etwa 1 Meter große Zylinder. Einige intakt, andere aufgebrochen.
Jetzt können Sie wahrscheinlich nachvollziehen, warum ich gesagt habe, das sieht so ein bisschen aus wie so ein löchriger Käse.
Dass die Munition, auch gleichen Typs, oft in sehr unterschiedlichem Zustand ist, ist eine der Erkenntnisse der letzten Jahre. Warum das so ist, weiß man noch nicht genau. Was man aber weiß, die Belastung durch freiwerdendes TNT und andere krebserregende Schadstoffe wird in der küstennahen Ostsee weiter steigen. Das gilt besonders für die Lübecker Bucht, wo schätzungsweise 65.000 Tonnen Altmunition liegen, rund ein Fünftel der gesamten Munitionsmenge in der Ostsee. Hier hat man im Jahr 2024 daher auch die ersten Probebergungen durchgeführt und insgesamt 13 Tonnen Munition beseitigt, erzählt Volker Hesse, Koordinator des Sofortprogramms Munitionsaltlasten.
Das hört sich natürlich bei der Menge, die wir vor uns haben, lächerlich an. Muss aber auch dazu sagen, das war nicht unser Ziel. Es ging viel mehr um die Qualität. Das wirklich Stück für Stück zu gucken mit ausgebildeten Feuerwerkern, die sagen können, das ist der und der Zustand und so müsste man da jetzt weiter mit verfahren.
Dass bisher noch nicht mehr geborgen werden konnte, liegt aber auch an unzähligen Überraschungen. So zeigte sich bei magnetischen Messungen, dass viel mehr Munition im Boden liegt als bisher angenommen. Sie ist teilweise metertief in den weichen Untergrund eingesunken. Damit verbunden ist gleich ein nächstes Problem. Denn wo das Sediment weich ist, lässt sich nur schwer eine Bergungsplattform aufstellen, erzählt Hesse.
Und das hat in Pelzerhaken zum Beispiel dazu geführt, dass die Stelzen erstmal 7 bis 8 Meter eingesunken sind. Und dann habe ich schon fast Probleme, oberhalb der Wasseroberfläche zu bleiben.
Und selbst die Munition, die am Ende geborgen werden konnte, ist bis heute noch nicht entsorgt, sondern liegt noch in irgendwelchen Nasslagern in der Ostsee. Denn während gefundene Munition etwa beim Bau von Offshore-Parks durch eine sogenannte Notfallräumung beseitigt werden darf, erhielten Hesse und sein Unternehmen Seascape schlichtweg keine Genehmigung, die Munition über Land zu transportieren und dort zu entsorgen.
Es fällt uns schwer, da auch irgendwie einen Konsens zu finden. Wir arbeiten da ziemlich hart dran. Lange Zeit sind wir alle davon ausgegangen, auch die Behörden, dass das unter diesen Notfalltransport fällt. Und irgendwann ist es anders gekommen.
Auf dem Meer geborgene Munition hunderte Kilometer über Land zu transportieren, ist aber auf Dauer ohnehin keine gute Idee. Daher sieht das Sofortprogramm, das noch bis 2027 läuft, auch den Bau einer mobilen Entsorgungsplattform vor. Auf dieser Plattform könnte Munition dann direkt auf dem Meer vernichtet werden. Jens Greinert, der das Thema schon seit Jahrzehnten am Kieler Geomar erforscht, ist daher, aller Probleme zum Trotz, optimistisch. Die gesammelten Erfahrungen würden sich auszahlen, die Technik Fortschritte machen, meint er. Das Ziel bleibe nach wie vor, zumindest die an der Oberfläche lagernde Munition komplett zu beseitigen.
Das ist auch nicht eine Jahrhundertaufgabe, wenn denn Geld nicht unbedingt das Problem ist, ja, und man die Industrie machen lässt und das weiter sozusagen sanft pusht, kriegt man nach meiner Meinung die deutschen Ostseegewässer bis Ende 2040 munitionsfrei.
Ein Beitrag von Thomas Schröder war das. Mein Vater erklärt mir jeden Sonntag unseren Nachthimmel. So geht der Merkspruch für die 8 Planeten in unserem Sonnensystem, zumindest seit Pluto seinen Planetenstatus verloren hat. Aber vielleicht muss demnächst doch wieder ein 9. Eselsbrückenwort gefunden werden. Zwar nicht für Pluto, denn der ist und bleibt erstmal ein Zwergplanet, aber die Astronomie vermutet einen neuen 9. Planeten im Sonnensystem. Ein Teleskop in Chile soll ihn nun finden. Wie? Das weiß Guido Meyer.
Astronomen war schon Anfang des 20. Jahrhunderts aufgefallen, dass ganz weit draußen am Rand des Sonnensystems irgendwas nicht stimmt. Dort gibt es den Kuipergürtel, einen Ring aus Millionen von Eis- und Gesteinsbrocken. Sie alle fliegen noch jenseits des äußersten Planeten, Neptun, um die Sonne. Einige von ihnen bewegen sich dabei auf extrem elliptischen Umlaufbahnen. Ihre sonnenfernsten Punkte zeigen ungefähr in die gleiche Richtung. Und ihre Orbits sind alle um 30 Grad geneigt. Die Wahrscheinlichkeit, dass das Zufall ist, läge bei 1 zu 100, argumentieren einige Astronomen. Die einzige Möglichkeit, all diese Zwergplaneten und Asteroiden auf ähnliche Umlaufbahnen zu zwingen, sei die Anziehungskraft eines weiteren Planeten.
Wenn es dort einen Planeten gibt, der die Umlaufbahnen dieser Objekte jenseits von Neptun beeinflusst, muss er über eine gewisse Masse verfügen. Er sollte selbst ungefähr so massereich sein wie Neptun.
Mario Juric ist Astronom und Institutsdirektor an der University of Washington in Seattle.
Wir wissen von Planet 9, wie hell er sein müsste, denn das ergibt sich aus seiner Zusammensetzung, wenn wir annehmen, dass sie der Neptuns entspricht. Daraus können wir berechnen, wie viel Licht er reflektiert. So können wir eins aus dem anderen schließen.
Planet 9 hätte etwa die 58-fache Masse der Erde. Wie kommt es, dass solch ein riesiger Planet da nicht längst entdeckt wurde? Bislang war das Problem, Astronomen wissen nicht, an welcher Stelle des Nachthimmels sie nach dem Unbekannten Ausschau halten sollen. Also suchen sie überall. Mario Juric ist auch Leiter am neuen Vera C. Rubin Observatorium. Dieses Teleskop ist benannt nach der 2016 verstorbenen US-Astronomin Vera Cooper Rubin. Es ist in den vergangenen Jahren in einer Höhe von 2,5 Kilometern in den chilenischen Anden entstanden.
Was Rubin von anderen Fernrohren unterscheidet, ist, dass es sich um ein Durchmusterungsteleskop handelt. Wir beleuchten 30 Sekunden lang ein und dieselbe Stelle. Dabei entsteht ein Foto von einem Himmelsausschnitt, der der 40-fachen Größe des Vollmondes entspricht. 10 Sekunden später nehmen wir ein Bild der benachbarten Stelle am Firmament auf und so weiter. So können wir den kompletten Sternenhimmel binnen 3 Tagen einmal durchmustern. Sollte es dort draußen einen Planeten von der Größe Neptuns geben, werden wir ihn erwischen.
Dieser Planet 9 könnte 20 Mal so weit von der Sonne entfernt sein wie der bislang äußerste Planet Neptun. Das Sonnenlicht würde mehr als 2 Tage benötigen, um diesen Planeten zu erreichen. Für einen Sonnenumlauf bräuchte das geheimnisvolle Objekt 10 bis 20.000 Jahre. Das Rubin-Teleskop werde ein für alle Mal Klarheit schaffen, glaubt der Astronom Nathan Cape vom Planetary Science Institute in Tucson, Arizona.
Rubin kann auch Objekte sehen, die nicht besonders hell sind. Es wird Dinge erkennen, die sich weiter bewegen, von Nacht zu Nacht. Sterne tun das nicht. Vergleichen wir aber künftig 2 Aufnahmen von verschiedenen Tagen und legen sie übereinander, wird uns alles, was sich bewegt, regelrecht anspringen. Weitere Beobachtungen würden bestätigen, ob dieses Objekt die Sonne umkreist oder nicht.
Falls ja, hätten seine Entdecker das Vorschlagsrecht für einen Namen, den dann die Internationale Astronomische Union bestätigen muss. Denn bei Planet 9 würde es natürlich nicht bleiben. Aber solange er sich nicht zeigt, bleibt es offiziell erst einmal bei 8 Planeten im Sonnensystem.
Guido Meyer berichtete über die Jagd nach Planet 9. Und weiter geht es jetzt mit Magdalena Schmude und den Wissenschaftsmeldungen.
An vielen Orten in Deutschland wird das Grundwasser knapp. Laut einer Untersuchung des Instituts für sozialökonomische Forschung im Auftrag des BUND sind gut die Hälfte aller Landkreise und kreisfreien Städte von Grundwasserstress betroffen. Vor allem in Ost-, Nord- und Westdeutschland. Obwohl Deutschland grundsätzlich ein wasserreiches Land ist, könnte es dort in der Zukunft vermehrt zu Wasserknappheit kommen, schlussfolgern die Studienautoren. Die Analyse basiert auf Daten, die sowohl die Grundwasserneubildung aus Niederschlägen und Versickerung sowie die Grundwasserentnahme und die Pegelstände der Grundwasserspeicher einschließen. Von Grundwasserstress spricht man, wenn mehr als 20% des sich jährlich neu bildenden Grundwassers entnommen wird.
Forschende haben Schweineembryos mit Chimärenherzen hergestellt.
Die Herzen bestanden zum Teil aus menschlichen Stammzellen, waren also eine Mischung aus tierischem und menschlichem Gewebe. Die Embryonen überlebten die ersten 21 Tage der Schwangerschaft. Zu diesem Zeitpunkt hatten ihre Herzen ungefähr die Größe eines menschlichen Herzens mit dem gleichen Alter. Sie hatten bereits angefangen zu schlagen, wie ein Forschungsteam aus China auf der Jahrestagung der Internationalen Gesellschaft für Stammzellforschung in Hongkong berichtet. Wie groß der Anteil der menschlichen Zellen an den Miniherzen war, ist noch nicht bekannt. Das langfristige Ziel der Versuche ist es, menschliche Ersatzorgane in Schweinen heranwachsen zu lassen. Ähnliche Versuche gab es bereits mit Nieren. Die Versuchsdaten wurden bisher weder von Fachleuten begutachtet noch in einer Fachzeitschrift veröffentlicht.
Zwei Satelliten haben eine künstliche Sonnenfinsternis erzeugt.
Die beiden Satelliten der Europäischen Raumfahrtagentur ESA flogen dafür so nebeneinander her, dass der vordere Satellit die Sonne für den hinteren verdeckte. Dafür flogen die beiden Satelliten über mehrere Stunden in einem Abstand von etwa 150 Metern zueinander, wie die ESA auf ihrer Webseite schreibt. Die Abweichung von der geplanten Flugbahn lag dabei bei weniger als einem Millimeter. Durch den Schattenwurf wurde das helle Licht der Sonne ausgeblendet und ihre äußere Atmosphäre sichtbar, die sogenannte Sonnenkorona. Das Ziel der Mission mit dem Namen Proba 3 ist es, diese Korona genauer zu untersuchen, da sie unter anderem eine Rolle bei der Entstehung von Sonnenstürmen spielt.
Auch im Regenwald verändern sich die Niederschlagsmuster.
Im Amazonas-Regenwald werden die Regenzeiten regenreicher und die Trockenzeiten trockener. Das hat die Untersuchung von Baumringen aus den vergangenen 40 Jahren ergeben. Ein Grund für die Veränderung der Niederschlagsmuster könnten Temperaturveränderungen im Atlantik und Pazifik sein, die große atmosphärische Strömungen beeinflussen und damit den Transport von Feuchtigkeit. Ein Teil dieser Veränderungen sei natürlich, schreiben britische Wissenschaftler im Fachmagazin Communications Earth and Environment. Doch es gebe auch deutliche Hinweise auf den Einfluss des menschengemachten Klimawandels.
Zwei Käfer können rot sehen.
Bisher ging man davon aus, dass Insekten prinzipiell nicht in der Lage sind, die Farbe rot wahrzunehmen, weil ihnen die entsprechenden Rezeptoren im Auge fehlen. Sie können nur Licht im ultravioletten sowie im blauen und grünen Wellenlängenbereich sehen. Anders zwei Arten von Glaphyridenkäfern, die im östlichen Mittelmeergebiet vorkommen, wie ein Forschungsteam aus Würzburg berichtet. Die Käfer besitzen in ihrer Netzhaut ebenfalls Rezeptoren für ultraviolett, blau und grünlicht, zusätzlich aber auch für langwelliges Rot. Die Käfer ernähren sich hauptsächlich von Pollen und suchen bei der Futtersuche bevorzugt rote Blüten wie Mohn, Anemone oder Hahnenfuß auf. Freilandexperimente ergaben, dass sie das Farbsehen tatsächlich nutzen, um rote Ziele zu erkennen. Ihre Ergebnisse stellen die Wissenschaftler im Journal of Experimental Biology vor.
Sternzeit, 17. Juni. Die neue Bundesregierung und die Raumfahrt. Dorothee Bär ist neue Bundesministerin für Forschung, Technologie und Raumfahrt. Erstmals ist die Raumfahrt so prominent vertreten. Bisher gehörten die himmlischen Aktivitäten zum Wirtschaftsressort. Im Koalitionsvertrag heißt es, man werde die Europäische Weltraumorganisation ESA stärken. Im November kommen in Bremen Europas Raumfahrtminister zusammen und legen das Vorgehen für die nächsten 3 Jahre fest. Dorothee Bär sitzt doch nicht mit leeren Händen am Tisch, denn der deutsche Beitrag wird erhöht. Auch das nationale Raumfahrtprogramm wird man ausbauen. Da geht es zum Beispiel um kleinere Forschungssatelliten oder die Entwicklung neuer Technologie. Zudem sind einige Andeutungen zu lesen. Man strebe an, eine deutsche Astronautin oder einen deutschen Astronauten mit einer internationalen Mission zum Mond zu bringen. Auch den Bau neuer Trägerraketen und eine Startplattform in der Nordsee will die neue Bundesregierung unterstützen. Die Startplattform im Meer hat allerdings grundsätzliche Probleme, die auch die Politik nicht so einfach lösen kann. Seegang und die Sicherheit von Schiffs- und Flugverkehr und Förderplattformen in der Umgebung. Die stärksten Aussagen gibt es zur Erdbeobachtung und Kommunikation, zum Beispiel den Satellitennetzen Galileo und IRIS². Diese Fähigkeiten seien unverzichtbar. Die deutsche Raumfahrtpolitik setzt auf ein gemeinsames Vorgehen in Europa, um mancher Abhängigkeit von den USA zu entkommen. Denn die Amerikaner sind im All nicht nur Partner, sondern zum Teil auch Konkurrent.
Noch mehr von unserem Sternzeit-Autor Dirk Lorenzen gibt es im Newsletter Mr. Sternzeit. Am besten gleich abonnieren unter dlf.de/newsletter. Dann erhalten Sie auch direkt die nächste Ausgabe, die morgen erscheint. Am Mikrofon verabschiedet sich Claudia Neumeier. Bis zum nächsten Mal.